Und nach dem dritten Kind kam es dann auch tatsächlich so, dass sie gemeint hat, sie bräuchte jemanden für Rückbildungskurse am Abend, ob ich das nicht machen wollen würde. Wollte ich. Und das war dann der erste Kurs, mit dem es quasi losging und der dann wirklich so in diese Richtung Beckenboden ging, auf die ich mich jetzt spezialisiert habe. Hab dann noch mal ganz, als Physio bist du immer am Fortbildungen machen, davon abgesehen. Ja, also das ist wirklich auch Long Life Learning, da hörst du nie auf.
Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Project, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel, Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß!
Also, es gibt mal wieder eine neue Folge des Pop-Up-Casts. Und heute bin ich in Burghausen und treffe mich mit Gloria Bonauer. Und Gloria, du darfst dich jetzt gleich selber vorstellen. Also erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass du hier in meinen Podcast kommen wolltest. Und erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen, wie du hier gelandet bist. Also nicht in Burghausen, sondern in diesen Praxisräumen und in deinem Beruf.
Ja, danke, liebe Tina. Also erstmal freut es mich auch, dass wir das heute machen. Wo fange ich an? Ich bin in meinem Beruf ganz klassisch gelandet. Nach der Ausbildung musste ich mir überlegen, nach der Schule musste ich mir überlegen, was ich machen möchte. Und habe dann relativ spontan mich für eine Physio-Ausbildung beworben. Es war damals noch nicht ganz so einfach. Also es gab 600 Bewerber auf 40 Plätze.
Ja.
Bin dann aber auch genommen worden. Und finde auch diesen Beruf ganz, ganz toll. Nach wie vor. Auch wenn das, was ich jetzt mache, ganz anders ist als das, was ich am Anfang gemacht habe. Ich habe dann nach der Ausbildung, die ich in Leipzig gemacht habe, am Uniklinikum, erstmal mir gedacht, ich möchte nochmal nach Burghausen zurück, weil ich bin auch von hier und habe 2 Jahre hier gearbeitet in einer klassischen Physiopraxis, um dann festzustellen, ich möchte nochmal weg.
Ja.
Bin dann nach München gezogen, habe dort in der Klinik gearbeitet, habe auch nebenbei dann ein berufsbegleitendes Studium gemacht zur Diplom-Physiotherapeutin, Schwerpunkt Lehre.
Lehre?
Und habe dann bei meiner Arbeit dort in dem Klinikum schon so den ersten Kontakt mit der Gynäkologie eigentlich gehabt, weil wir auch auf der Wochenbettstation waren. Da die ganz frisch entbundenen Mamas auch schon behandelt haben, was mir auch gut gefallen hat. Und habe dann als Nebenjob angefangen, Rückbildungskurse zu halten. Das war damals über die Elternschule des Dritten Ordens. Hat mir auch ganz viel Freude gemacht. Und als ich dann aber meinen Mann näher kennengelernt habe, wollte ich wieder zurück nach Burghausen, weil er auch Burghauser ist. Und bin dann erstmal in ein Reha-Zentrum in Burghausen, bis es dann mit der Elternzeit sozusagen bei mir losging. Also ich habe dann meine Kinder bekommen, habe selber 3 Kinder und über die Hebamme damals eigentlich kam dann schon mal wieder so die Idee, mit den Rückbildungskursen wieder zu starten, weil sich das natürlich auch anbietet. Und nach dem dritten Kind kam es dann auch tatsächlich so, dass sie gemeint hat, sie bräuchte jemanden für Rückbildungskurse am Abend, ob ich das nicht machen wollen würde. Wollte ich. Und das war dann der erste Kurs, mit dem es quasi losging und der dann wirklich so in diese Richtung Beckenboden ging, auf die ich mich jetzt spezialisiert habe. Hab dann noch mal ganz, als Physio bist du immer am Fortbildungen machen, davon abgesehen. Ja, also das ist wirklich auch Long Life Learning, da hörst du nie auf.
Muss man das machen? Ist das vorgegeben oder macht man das als Physio sowieso?
Ich glaube, das ist beides. Okay. Also wenn du ein fachlicher Leiter in der Praxis bist, dann musst du, dann hast du eine Fortbildungspflicht. Als angestellter Physio ist es so, dass du mehr oder weniger indirekt musst, weil es wird einfach viel von dir auch verlangt, dass du sagst, du hast manuelle Therapie oder Lymphdrainage. Das ist in der Grundausbildung so nicht ganz dabei. Da brauchst du extra Zertifikate, du brauchst extra Fortbildungen. Und wenn du das nicht gut findest, dann entweder wirst du kein Physio oder du bleibst kein Physio.
Okay, ja.
Also, man darf mir da jetzt gern widersprechen, aber eigentlich alle, die ich kenne, wir sind immer am Fortbildungen machen. Ja. Es hört nie auf. Aber mir macht es Spaß. Ich gehe gern auf Fortbildung. Ich habe dann die Physiopelvica Fort- oder Ausbildung noch gemacht. Mhm. Die ist eben speziell für, ja, nennt sich Funktionsstörungen im Becken.
Mhm. Pelvic Floor, ne? Ist der Beckenboden?
Pelvic Floor ist der Beckenboden in Englisch, genau. Und die Ausbildung ist die Physiopelvica Ausbildung. Mhm. Also ist auch so ein bisschen in die Richtung. Genau. Ja, und dann wurde aus einem Rückbildungskurs so nach und nach noch ein Aufbaukurs und ein Beckenbodenkurs und ein Wagel-Workout. Und
Wagel-Workout?
Wagel-Workout, ja. Mit dem Wagel für Kinderwagen.
Ja.
Und dann kamen zu den Kursen immer mehr Einzelpatienten dazu. Und Corona hat dann so ein bisschen die Weichen gestellt, dass ich gesagt habe, ich stelle um. Und ich möchte hauptsächlich Einzelpatienten behandeln. Mhm. Einfach weil du manchmal in der Gruppe auch Patienten hast, wo du merkst, mit der möchte ich jetzt eigentlich dieses machen und die bräuchte jenes. Und der andere aber nicht, der braucht wieder was anderes.
Ja.
Und das kann ich jetzt also im Einzel, 1:1, kann ich das einfach ganz gut umsetzen und schöner umsetzen. Und so hat Corona das entschieden.
Ja.
Und damit kam dann aber auch die Entscheidung, dass ich größere Räumlichkeiten brauche und mehr Platz möchte. Ja, und somit bin ich jetzt hier in meiner kleinen Praxis gelandet, wo wir gerade auf dem Balkon sitzen.
Ja, was man hört, dass wir draußen sitzen. Genau, du hattest ja vorher bei euch im Garten so einen Behandlungsraum.
Mein Häuschen,
dein
ja.
Häuschen, genau. Und jetzt kannst du mal bildlich beschreiben, wie deine Praxisräume jetzt hier aussehen?
Ich kann es versuchen, ja. Ich habe einen Behandlungsraum, in dem meine Behandlungsbank steht und in der auch Übungsmaterialien sind und vor allem mein größter Schatz, mein Ultraschallgerät, mit dem ich eben Beckenboden und Rektusdiastase auch anschauen kann und auch die Funktion überprüfen kann. Ich habe einen großen Behandlungsraum, in dem man auch einfach dann mehr Platz hat, wo ich mit Beckenbodenbällen arbeiten kann, wo ich meine Matten auslegen kann, wo wir uns bewegen können, wo ich nicht an die Wand anstoße. Das war manchmal bei dem Häuschen im Garten das Problem, dass es dann doch ein bisschen zu eng war. Ja, ich hätte auch eine kleine Küche, also wenn Corona mal vorbei ist, dann kann ich meinen Patientinnen auch wieder einen Kaffee oder einen Tee oder ein Wasser anbieten, dass man für dieses doch spezielle Thema, das auch manchmal ja ein Thema ist, über das man nicht vielleicht so gerne redet oder wo es einfach auch einen privateren Rahmen braucht, wo nicht noch 5 andere Therapeuten und nicht noch 5 andere Patienten rumlaufen, haben kann. Und ich hoffe, dass ich das hier bieten kann.
Und was genau sind diese Themen? Also einmal Beckenboden, das sagt mir was, das andere, das kann ich noch nicht mal aussprechen. Kannst du beides vielleicht nochmal erklären?
Ja.
Also was für Probleme haben, so typische Probleme haben deine Kunden oder Kundinnen?
Kundinnen, also ich habe mich ganz auf die Frauen spezialisiert. Es gibt natürlich in dem Bereich, also auch gerade beim Beckenboden, gibt es natürlich auch genauso die Männer, die das brauchen, aber die haben andere. Da habe ich Kolleginnen, die das dann machen. Also ich bin tatsächlich für die Frauen zuständig. Der Schwerpunkt liegt tatsächlich so bei Frauen, die in der Schwangerschaft sind, die gerade entbunden haben, die vor ein paar Jahren entbunden haben, geht hin bis zu den Wechseljahren und auch vereinzelt, manchmal denkt man bei Beckenboden gleich, das geht erst mit 80 los oder so, vereinzelt auch wirklich ältere Patientinnen, aber der Schwerpunkt und das Hauptklientel ist tatsächlich um die 30.
Also nach der Schwangerschaft.
Genau. Und umso wichtiger, finde ich, ist, dass man da ganz viel drüber spricht. Ich spreche auch gerne drüber und die mich kennen, wissen, dass es nicht lang dauert, bis ich es irgendwie schaffe, zum Beckenboden überzuschwenken. Das sind eben ja bei mir die Frauen, die entweder Probleme haben mit Harninkontinenz, mit Stuhlinkontinenz, mit einem fehlenden Gefühl für den Beckenboden, die Schmerzen haben im Beckenbereich, die Probleme haben aufgrund einer Endometriose, aufgrund einer gynäkologischen OP, aufgrund mangelnder Rückbildung. Also es ist eigentlich je tiefer man in das Thema eintaucht, umso mehr merkt man, was da alles sein kann und was da alles mit zu tun haben kann. Das kann ein verspannter Beckenboden sein, genauso wie ein zu schwacher Beckenboden. Das sind Lageveränderungen der Blase, der Gebärmutter, des Darms. Also das ist ganz, ganz viel. Mhm. Könnte ich jetzt noch länger reden.
Mhm. Was ist Endometriose?
Endometriose, ja. Das ist eine gynäkologische Erkrankung. Mhm. Die Frauen haben oft ganz starke Schmerzen während der Periode. Mhm. Was nicht normal ist, muss man hier auch gleich sagen, Periodenschmerzen sollten nicht sein. Mhm. Ja. Die Probleme auch mit der Blase, mit dem Darm haben, die aufgrund von Verwachsungen und Verklebungen einfach da Probleme haben. Mhm. Und das kann man auch, also es gibt viele Möglichkeiten, sowas anzugehen, aber unter anderem auch mit Beckenbodentherapie. Mhm. Und Beckenbodentherapie ist aber halt nicht gleichzusetzen mit Beckenbodengymnastik oder, okay, oder Übungen, so was man manchmal in Frauenzeitschriften liest. Also das ist tatsächlich noch ein bisschen mehr. Und das, was du, glaube ich, meintest, du kannst es nicht aussprechen, ist die Rektusdiastase, genau. Das ist, wenn während der Schwangerschaft die geraden Bauchmuskeln auseinanderweichen und da, was gut und wichtig ist in der Schwangerschaft, dass das Baby Platz hat, dass der Bauch wachsen kann und das Baby wachsen kann. Und wenn sich das nach der Schwangerschaft aber nicht wieder passend zurückbildet. Ja. Es muss sich nicht unbedingt schließen, aber es sollte sich wieder annähern und es sollte wieder eine Stabilität in die Bauchwand kommen. Und da haben auch viele Probleme, sei es jetzt mangelnde Stabilität in der Körpermitte, Schmerzen im Rücken, im Becken, wirklich das Gefühl, es kommt ein Huppel aus dem Bauch raus, wenn ich mich aufsetze, oder es sinkt was ein in der Körpermitte. Okay. Und diese Patientinnen habe ich auch.
Ja.
Und Beckenboden und Rektusdiastase hängt auch oft miteinander zusammen, darum ergänzt sich das auch so gut.
Und wie muss man sich das vorstellen? Machst du, also diese Rückbildungskurse, die machst du jetzt gar nicht mehr, die machen die Frauen sozusagen woanders.
Genau.
Und dann merken sie, das reicht jetzt nicht, ich habe mehr Probleme, und dann kommen sie zu dir.
Zum Beispiel. Entweder kommen sie, also der früheste Zeitpunkt, um zu mir zu kommen, also entweder kommt man schon in der Schwangerschaft, oder es manche kommen auch schon vor einer Schwangerschaft. Also auch mit Kinderwunsch kann es interessant sein, mal den Beckenboden anzuschauen tatsächlich. Die meisten kommen nach der Schwangerschaft. Das Früheste, was dann so möglich ist, ist nach Abschluss des Wochenflusses, dass man wirklich mal den Beckenboden checkt, dass man den untersucht, dass man vaginal untersucht und schaut, kann ich den ansteuern, wie viel Kraft ist da, funktioniert das überhaupt? Da fehlt ja oft das Gefühl. Mhm. Viele haben überhaupt keine Idee mehr, wie sie da unten, sage ich jetzt mal, hinkommen. Und manche schließen aber auch normal ihre Rückbildung ab, haben vielleicht auch eine Zeit lang gar keine Probleme. Und dann ist oft so, wenn die Kinder dann so 3, 4 sind, dass man sich auf einmal denkt, ist denn das normal, wenn da irgendwas nach unten drückt? Oder ist denn das normal, wenn ich nicht auf dem Trampolin hüpfen kann, ohne Urin zu verlieren?
Das ist so, glaube ich. Das
ist so ein Klassiker.
Genau, Trampolin springen und dann...
Genau, oder jetzt wollte ich endlich joggen gehen und dann habe ich gemerkt, ich verliere Urin oder ich habe Schmerzen oder... Das fühlt sich gar nicht gut an. Genau, also auch so beim Wiedereinstieg in den Sport kann man gut unterstützend was machen. Mhm.
Interessant finde ich, also in Deutschland ist ja die Rückbildung, ich weiß nicht, ob das Pflicht ist, aber dieses Angebot ist ja da und wird von der Krankenkasse ja auch übernommen. Mhm. In den USA, ich habe ja mein zweites Kind in den USA bekommen und bin froh, dass ich mein zweites Kind in den USA bekommen habe, weil da, also da gibt es auch keine Hebamme in der Form, es gibt keine Geburtsvorbereitung und Rückbildung, das gibt es da nicht. Mhm. Also da ist man dann wirklich auf sich selber gestellt und dass man vielleicht irgendwo einen Kurs macht oder online, aber da ist noch weniger das Bewusstsein dafür da.
Viel weniger.
Viel weniger als jetzt hier. Also da könntest du, wenn du nochmal woanders hin willst,
wer weiß.
Ja, nochmal ein neues Business in den USA aufmachen. Genau.
Ja, ist tatsächlich so. Da fangen ja viele auch entweder gleich wieder zu arbeiten an, dass das überhaupt gar kein Thema ist. Und es ist auch in jedem Land ein bisschen anders. Mhm. Und da ist Deutschland tatsächlich eigentlich gut aufgestellt mit den Rückbildungskursen.
Ja.
Die sind keine Pflicht, aber es wird jedem angeboten und die Krankenkasse übernimmt es auch.
Mhm.
Es ist tatsächlich was aber auch Gott sei Dank relativ gut angenommen wird.
Genau, es ist wie so im Bewusstsein drin. Das gehört.
Das macht man einfach mal dann danach. Genau. Was auch ganz wichtig ist und gut ist. Aber es reicht oft nicht aus und es ist halt, was klar, in der Gruppe ist es natürlich etwas alles verallgemeinert. Da kann ich nicht so auf einzelne Probleme vielleicht eingehen, weil es ist ja auch ein Unterschied, ob ich vielleicht eine Entbindung mit einer Saugglocke hatte oder einen schweren Kaiserschnitt oder irgendeine andere Komplikation oder ob ich spontan und ohne größere Beschwerden entbinden konnte und auch sonst vielleicht ganz viel Hilfe habe, die mir alles, die mich unterstützt und mir was abnimmt. Also da kommt ja viel noch dazu. Also, aber Deutschland ist da, wie du sagst, eigentlich ganz gut aufgestellt. In Frankreich zum Beispiel gibt es zwar keine Kurse, aber da gibt es Einzelphysiotherapie. Ja. Da wirst du auch nochmal wirklich gecheckt und untersucht und da wird nochmal ganz genau hingeschaut. Auch. Ja. Finde ich auch schön.
Ja. Und was ist jetzt so die effektivste Beckenbodenübung, die man vielleicht auch zu Hause machen kann?
Das ist eine Frage, auf die habe ich fast gewartet. Das kann man aber, das ist eine Antwort, die ist jetzt unbefriedigend, aber das kann man tatsächlich pauschal nicht sagen. Und drum ist es so wichtig, dass man nicht nur irgendwas macht oder irgendeinen Rat aus einer Zeitschrift befolgt, weil es ist wirklich, jeder braucht was anderes. Jede Frau braucht was anderes, jeder hat was anderes. Bei der einen ist es wirklich die Kraft, die fehlt. Bei der nächsten ist es zu viel Spannung im Beckenboden. Ja. Die nächste hat eine Senkung, bei der anderen, ja, also es ist so individuell. Und wenn ich nicht genau vorher geguckt habe, was es eigentlich ist, dann kann ich guten Gewissens keine pauschale Sache als Rat mitgeben. Ich meine, was sicherlich nie verkehrt ist, ist einfach tatsächlich eine gute Bauchatmung und auch eine gute Wahrnehmungsschulung, dass ich mal mein Becken abtaste, meine Sitzbeinhöcker suche, versuche mir den Beckenboden gut vorzustellen, dass ich einfach mal sage, ich nehme Verbindung sozusagen wieder auf. Aber wie du dann genau üben musst und mit welcher Wiederholungszahl und welcher Intensität und in welcher Ausgangsstellung, ist pauschal schwer zu beantworten.
Und wie sieht's mit Hula-Hoop aus? Weil das habe ich auch gehört und gelesen und das war ja jetzt so der Megatrend. Alle haben mit Hulan angefangen. Ja. Ist das hilfreich für den Beckenboden?
Ist ein Riesenhype und wie bei vielen Themen scheiden sich da die Geister. Grundsätzlich muss man sagen, Beckenboden oder andersrum, ein Hula-Hoop-Training ist keine Beckenbodentherapie. Also nur weil ich Hula-Hoop mache, trainiere ich nicht automatisch den Beckenboden. Das ist ja oft so der Gedanke. Wenn ich das mache, dann habe ich automatisch meinen Beckenboden trainiert und habe automatisch meinen Bauch trainiert, alles gut. Das ist es nicht. Wenn ich Hula-Hoop machen möchte, wäre es wichtig, dass ich meinen Beckenboden gut aktivieren kann, dass ich eine gute Grundspannung aufbauen kann, auch in der Bauchmuskulatur. Da sind wir wieder an dem Punkt, es wäre gut und sinnvoll, wenn man das vorher mal von einem spezialisierten Physio anschauen lässt, ob das geht. Und dann ist es vor allem nicht geeignet, um Rückbildung zu machen. Ja, also es ist ein Fitnesstrend, der vielleicht ganz nett ist. Ich finde das auch ganz, ja, ganz lustig. Aber dass ich sage, ich mache eine Stunde lang das, wenn ich Probleme habe. Ich meine, wenn ich keine Probleme habe und mir geht's gut, ja, dann kann ich das schon machen. Dann ist das sicher was Spaß macht und was mal eine Abwechslung ist. Aber wenn ich Probleme habe mit Beckenboden oder Bauch, ist es nicht das Mittel der Wahl, sondern dann sollte ich vorher wirklich gezielt arbeiten, am besten eben mit jemandem, der sich auf das spezialisiert hat.
Okay. Ja. Gut zu wissen. Und du hast ja vorhin schon gesagt, du hast 3 Kinder.
Ja.
Bist jetzt ja im Corona-Jahr in diese Praxisräume eingezogen. Hast, glaube ich, auch gut zu tun. Wie kriegst du das so organisiert? Mit 3 Kindern, 2 in der Schule, einer im Kindergarten?
Ja, ich habe einen ganz tollen Mann, der mir ganz viel hilft, muss ich jetzt sagen. Der Vorteil ist, dass wir uns das so ein bisschen einteilen können. Oder ich kann mir jetzt meine Arbeitszeit einteilen, er kann auch ein bisschen flexibel agieren. Und jetzt machen wir es aktuell so, dass wir müssen auch die Notbetreuung der Schule nutzen, muss ich jetzt auch sagen, um die ich sehr froh bin. Vormittags sind die Kinder in der Notbetreuung und ich lege meine Termine so, dass ich die meiste Zeit bis Mittag arbeite und dann am Nachmittag daheim bin und mit den Kindern Homeschooling mache.
Ja.
Und einen Tag in der Woche bin ich auch am Nachmittag bzw. Abend in der Praxis, da springt dann mein Mann daheim ein und hält die Stellung. Und momentan funktioniert es toi 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 ganz gut.
Ja.
Darf halt nichts passieren und dazwischen kommen.
Ja.
Aber
und wie überall. Ja, wie überall, genau. Aber wenn du jetzt sagst Homeschooling, das heißt in der Schule, während der Notbetreuung, da schaffen die dann gar nicht so alles, was sie zu schaffen haben?
Also es wird besser, das ist, also auch, muss ich sagen, also die Große hat ja tatsächlich echt einen Unterricht, gell? Ja, die ist ja in der vierten, das ist ja quasi eine Abschlussklasse. Ja, genau. da bin ich schon mal froh, also die hat jetzt tatsächlich echte Schule, so wie früher mit Lehrer und so. Gell?
Und jeden Tag,
und jeden Tag, genau. Vor Ort. Ja. Und Test natürlich. Ja. Und bei der Mittleren wird es jetzt immer besser, ich meine, die ist jetzt in der zweiten Klasse. Man merkt, so langsam kommt auch da ein bisschen Routine rein im Umgang mit iPad, im Umgang mit diesen ganzen Medien, dass ich sage, ich kann auch mal von ihr verlangen, dass sie was selber abfotografiert und schickt. Also das klappt jetzt Gott sei Dank immer besser, es macht es immer leichter. Und wenn sie eine Frage haben, dann werden sie schon unterstützt. Aber grundsätzlich ist es eine Notbetreuung und kein Unterricht. Ja. Also die werden betreut, aber daheim haben wir trotzdem noch was zu tun. Ja.
Und was tust du so für dich? Also ist ja einmal, du hast dein Business, du kümmerst dich um deine Familie. Und wie sorgst du dafür, dass es dir gut geht?
Ich bin schon ein Sportfan mittlerweile, muss ich sagen. Ich habe Gott sei Dank schon vor Corona auf Online-Fitnessstudio umgestellt. Ja. Also das lag mir schon immer, weil es einfach praktisch ist. Da kann ich es dann machen, wenn ich Zeit habe. Da kann ich flexibel sein. Ab und zu gehe ich auch mal laufen. Auch wenn jetzt Joggen tatsächlich nicht der Sport ist, der ganz toll für den Beckenboden ist. Ja. Aber mit der richtigen Stabilität darf man das schon ab und zu machen. So ist es nicht. Ja. Und ansonsten muss ich sagen, damit komme ich gut klar, genieße ich einfach auch Gott sei Dank die Zeit mit meiner Familie. Also noch können wir uns alle sehen und mögen uns.
Und das nach über einem Jahr.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und was für Online-Fitnesskurse machst du?
Am liebsten so Bodyweight-Kurse, wo ich auch keine Hilfsmittel brauche, wo ich wirklich einfach loslegen kann. Mhm. Querbeet. Ich bin da nicht so ganz festgelegt.
Und machen die Kinder dann mit, wenn du
manchmal das machst? Ja. Manchmal machen sie mit, manchmal hängen sie an mir dran und manchmal sitzen sie daneben und gucken mir zu und sagen, nee, keine Lust, macht dir das Spaß.
Ja, meine, die fangen immer an und sind motiviert, ja, jetzt machen wir mit und dann spätestens nach 5 Minuten war es das dann.
Ja.
Dann muss ich alleine weiter tun. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass jetzt auch Sport wieder hier bei uns erlaubt ist für Kinder.
Zumindest für die Kinder, und draußen.
Hoffentlich haben wir dann jetzt bald gutes Wetter. Dass die dann
ab Sonntag, passend zum Muttertag.
Ja, stimmt. Da kommt das gute Wetter. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt nochmal, jetzt springe ich ein bisschen, hätte ich vorhin schon mal machen sollen, zu deinem Business zurückkommen. Mhm. Du bist ja auch sehr aktiv auf Instagram. Also ich folge dir nur auf Instagram. Ich weiß gar nicht, ob du noch auf anderen Social-Media-Kanälen unterwegs bist.
Ein bisschen auf Facebook, wobei das habe ich tatsächlich mehr nur deshalb, weil doch einige kein Instagram haben und dass ich da einfach auch noch so ein bisschen eine Präsenz habe. Also es ist mehr wie so eine kleine Visitenkarte. Da bin ich nicht so aktiv. Aktiv bin ich tatsächlich auf Instagram.
Ja, und vorhin habe ich, also ich habe es dir ja vorhin schon erzählt, aber ich wiederhole das jetzt nochmal. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, geguckt. Du hast so ungefähr 50 Posts und knapp 900 Abonnenten. Und dann habe ich das mit mir verglichen. Ich habe 900 Posts und 850 Abonnenten und also irgendwas hast du anders gemacht und vor allen Dingen viel, viel besser gemacht als ich.
Nein, sicher nicht besser gemacht. Ich habe einfach nur, ich glaube einfach ein Nischenschema, das halt tatsächlich doch mehr anspricht, als man vielleicht im ersten Moment denkt.
Und aber trotzdem, also nur weil man eine Nische besetzt, heißt das ja noch lange nicht, dass man dann, dass einem so viele Leute folgen oder so viele, du hast ja auch sehr viel Interaktion, also du kriegst viele, viele Fragen, Kommentare, was ich so mitbekomme. Woran liegt das oder wie machst du das?
Gute Frage. Ich muss ja auch dazu sagen, ich habe mich ja lang ein bisschen gedrückt vor Social Media. Mhm. Ich mache das ja tatsächlich erst seit letzten Sommer. Und
noch besser. Also, ich mache es, glaube ich, seit 2014.
Ja. Okay. Aber bei mir ist es halt oft so, entweder ich mache was oder ich mache es nicht. Und darum bin ich dann, gut, jetzt mache ich es. Und habe aber, wie gesagt, einfach das Glück, dass es halt, ja, wie gesagt, eine Nische ist, die doch mehr interessiert, als man erst denkt. Auch eine Nische, in der auch viele tolle Kollegen sind, die auch wirklich unterstützen, ja, also wo man sagt, da gibt jeder mal den Tipp, geh auch dahin oder wenn du weiter weg wohnst, schau doch mal dort. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, also so eine Unterstützung bringt natürlich auch Follower, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt, klar, es sind die Posts, aber noch mehr ist es eine Empfehlung von jemand anderem und das ist eine schöne Community, wenn man das so sagt.
Ja, genau.
In der das einfach auch gut läuft und die da sehr sozial ist. Ich meine, ist ja ein sozialer Beruf, gell? Ja. Vielleicht ist es das.
Ja. Und kanntest du die Kollegen schon vorher oder ist das auch so durch Instagram entstanden?
Genau, es ist tatsächlich durch Instagram entstanden. Ja. Bin da auch tatsächlich positiv überrascht, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also es ist toll, dass man so auch viele Kollegen, die man sonst entweder mal nur den Namen gelesen hat, dass der irgendwo ist, ja, auf einer Therapeutenliste oder vielleicht auch mal bei einer Fortbildung. Aber wenn man dann da auch mal so im direkten Kontakt sein kann und sich doch auch ein bisschen besser kennenlernt, ist das schon schön. Also ich lerne das immer mehr zu schätzen, wie man Social Media nutzen kann.
Und hast du da irgendwelche Kurse oder irgendwas belegt, ein Buch gelesen, wie man sich auf Instagram präsentiert, welche Inhalte interessant sind, weil du bringst ja auch sehr viel Wissen rüber und das ist so ein typischer Instagram-Tipp, man muss was posten, was wirklich hilfreich für die Community ist und wenn man das bei dir anguckt, das sieht alles sehr strategisch aus.
Dankeschön. Ja. Also ich meine, ich habe mal natürlich irgendeinen Blogartikel gelesen, was vielleicht so Sinn macht oder was keinen Sinn macht, aber das war es dann auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt keinen Kurs gemacht. Ich habe einfach mal tatsächlich losgelegt. Es hat sich ja auch ein bisschen geändert. Am Anfang gab es vielleicht nicht ganz so viele Informationen. Ja. Das wurde schon natürlich auch mehr, wenn man dann merkt, was interessiert und dass doch auch tiefergehende Informationen auf viel Interesse stoßen. Das habe ich aber tatsächlich so im Machen erst rausgefunden und gelernt. Und ja, farbtechnisch bin ich halt meinem Logo treu geblieben.
Ja, genau. Kannst du das auch noch beschreiben? Dein Logo und die Farbe? Das sieht man dann auch auf den Fotos.
Aber, ja, genau. Mein Logo ist ein G und ein B, also das sind meine Initialen für Gloria Bonauer, in einem Art Kreis. Mhm. Und das Ganze ist in hell- und dunkellila. Es hat vor ein paar Jahren ein lieber Freund für mich gemacht, dieses Logo. Hat damals schon gesagt, überleg dir gut, auch welche Farben du nutzt, weil das musst du dann schon durchziehen. Und das mache ich auch, wenn man in meine Praxis kommt, du hast es gesehen, sieht man das auch, dass ich versuche, das Farbkonzept umzusetzen. Ja. Das Witzige ist tatsächlich, ich habe Beckenbodenbälle in meiner Praxis, die gibt's nur in lila.
Ah, echt?
Ja.
Aber das wusstest du vorher?
Ich habe nicht aufgrund dessen das Logo ausgewählt, sondern das habe ich tatsächlich erst danach festgestellt, dass das ja so ist. Hab gesehen, wie passend das dann ist. Also es musste so sein. Ja, genau. Und dieses Logo gefällt mir Gott sei Dank auch immer noch sehr gut und bin ich auch immer noch dankbar drum. Und auch die Farben gefallen mir immer noch sehr gut und die setze ich halt eben in der Praxis, auf Instagram, auf Facebook, da wo ich gehe und stehe, ein.
Ja, du hast ja sogar eine lila FFP2-Maske.
Ja.
Die passt ja auch.
Musste sein.
Ja, das ist Wahnsinn. Weißt du noch, warum du dich für lila entschieden hast?
Nein, es war tatsächlich ein Bauchgefühl. Es ist nicht so, dass das schon immer meine Lieblingsfarbe gewesen wäre. Ich habe ein bisschen überlegt und geschaut und bin dann meinem Bauch gefolgt.
Ja, also ich finde, das passt super und es hat echt diesen Wiedererkennungseffekt. Also es ist auch, wenn ich so durch meinen Instagram-Feed scrolle, dann ist das ganz oft so, dass ich, bevor ich überhaupt lese, schon weiß, dass du das bist. Also,
perfekt, funktioniert.
Auf jeden Fall. Jetzt muss ich nochmal hier auf meinen Zettel gucken. Wo willst du noch hin? Jetzt bist du hier in diese Praxisräume gezogen. Wovon träumst du noch?
Es hat mich vor kurzem schon mal jemand gefragt. Und ich muss sagen, also im Moment ist ja eh nicht so ganz die Zeit, um große Pläne zu machen. Ja. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, ich bin schon auch so ein Mensch, ich lebe im Hier und Jetzt. Und ich bin im Moment tatsächlich mit dem, wie es ist, so zufrieden, dass ich jetzt einfach das auch genieße, hier zu sein. Mhm. Und das auch ganz toll finde und Freude dran habe. Und ich weiß aber auch, nichts ist für die Ewigkeit und sag niemals nie. im Moment keine konkreten Pläne, einfach nur das alles hier so gut wie möglich machen, weiter viele tolle Patienten haben, viele tolle Kollegen weiter noch kennenlernen, egal ob live oder, also ob analog oder digital.
Ja.
Und ja, auch schauen, was so passiert. Also die besten Sachen kommen ja manchmal ungeplant.
Ja, da stimme ich dir zu. Und wie ist das jetzt, wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge hört und denkt, oh, also ich würde gerne mal Kontakt mit Gloria aufnehmen und vielleicht auch mal mir den Beckenboden angucken lassen. Wie kann man das machen? Wie ist so der normale Weg? Oder gibt es vielleicht sogar mehrere Wege, um zu dir zu kommen?
Genau. Also am besten ist es tatsächlich, auf meine Homepage zu schauen. Darf ich sagen?
Ja, natürlich.
www.gloria-bonauer.de. Also ganz einfach, mein Name. Und da findet man erstens schon mal ganz viele Informationen zu dem, was ich mache, was ich für Fortbildungen habe. Also, dass ich schon eine Ahnung habe von dem, was ich mache, sozusagen. Dass, wie die einzelnen Sachen so ablaufen. Also, da steht schon ganz, ganz viel. Und auch Termine können online vereinbart werden. Und wer dann kommen möchte, der kann entweder natürlich direkt in die Praxis kommen, was jetzt bei einem Check-up auch notwendig ist, aber jetzt, wenn es mal um eine reine Beratung geht oder einfach mal um ein Gespräch, dann kann man sowas tatsächlich auch über eine Videosprechstunde machen, aber auch dafür einfach online auf meiner Homepage einen Termin buchen.
Und braucht man ein Rezept oder eine Überweisung vom Arzt oder ist es Selbstzahler? Wie funktioniert das?
Genau, also ich habe ja so ein bisschen ein anderes Konzept hier, also es ist keine klassische Physiopraxis, in die ich mit einem Kassenrezept gehen kann. Es ist für Selbstzahler, die meisten Patienten sind auch tatsächlich Selbstzahler, wobei meine Rechnungen auch bei einer privaten Krankenversicherung eingereicht werden können oder auch bei einer Heilpraktiker-Zusatzversicherung.
Okay.
Also ich habe den Heilpraktiker für Physiotherapie und der wiederum erlaubt es mir auch, dass ich nicht unbedingt ein Privatrezept brauche, dass ich selber sozusagen das Rezept ausstellen kann.
Ja.
Und ja, von dem her, je nachdem, wie man möchte, was nicht geht, sind leider Kassenrezepte.
Okay.
Was aber auch mit daran liegt, für eine Kassenzulassung braucht man nochmal andere Voraussetzungen, was die Räumlichkeiten angeht. Und ich möchte tatsächlich nicht mehr in einem 20-Minuten-Rhythmus arbeiten, für den ich dann, weiß ich nicht, 18,95 Euro oder so bekomme. Einfach, weil es auch ein Thema ist. Es ist sehr speziell, es ist auch zum Teil sehr intim und da bin ich mit 20 Minuten, ja, wo Anziehen und Ausziehen und Termin ausmachen dazugehören, da komme ich gar nicht dahin, wo ich hin will. Und bei mir dauern Termine immer eine Stunde lang, mindestens, eher mal länger und die Zeit braucht man auch. Und es hat sich auch gezeigt, dass das wirklich, wirklich Sinn macht und auch nicht übertrieben ist und dass die meisten sagen, was, die Stunde ist schon um.
Ja.
Und von dem her ist es Selbstzahlerleistung und hoffentlich gut investiertes Geld, ich denke.
Also eine ganz bewusste Entscheidung.
Eine ganz bewusste Entscheidung, ja.
Genau. Ja, aber wenn du das so sagst, es ist ein sensibles Thema, es ist ein privates Thema, ein sensibler Bereich, klar, wenn ich mir vorstelle, in 20 Minuten, zack, 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 da kann man ja auch gar keinen Vertrauen.
Genau, und rechts und links von dir sind noch andere, die gerade irgendwie über ihren Bandscheibenvorfall berichten und du kriegst alles mit.
Ja, ja. Das ist verständlich, das so zu machen.
Ja, genau.
Super. Dann haben wir es. Hast du alles Wichtige gesagt? Oder fällt dir noch irgendetwas ein? Hast du noch irgendeine Frage vielleicht erwartet, die ich dir stelle?
Ich habe mir ehrlich gesagt vorher noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich mir gedacht habe, sonst werde ich nur nervös.
Ja.
Und ich bin dann da tatsächlich, ich bleib ganz spontan und überleg mir auch nichts vorher.
Nein,
und
von so soll's, genau, so soll es auch sein. Obwohl ich sagen muss, ich habe das jetzt doch und vielleicht mache ich das bei dir dann das erste Mal, dass dann hinterher, wenn das so ein bisschen gesagt ist, gar nicht, wenn man es unbedingt nochmal gehört hat, aber wenn das Gespräch gesagt ist, dass ich dann schon von der einen oder anderen gehört habe, die dann gesagt hat, oh Mann, das habe ich vergessen zu erzählen oder das würde ich gerne noch sagen. Also falls dir dann sowas noch einfällt, dann sag das, dann schieben wir nochmal eine kleine Aufnahme hinterher oder ich schreibe das dann noch mit dazu.
Ja, perfekt.
Dann danke ich dir für deine Zeit und den Kaffee. Hat sehr gut geschmeckt. Und freue mich darauf, dich bald wieder hier in der Gegend zu sehen.
Dankeschön, liebe Tina. Hat mich auch sehr gefreut. Schön. Und ich freue mich auch, dich zu sehen.